Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Es gibt wenige Singer-Songwriter aus Deutschland, bei denen man blind eine Platte rausgreifen kann. Und die ist immer gut. Eine große Ausnahme ist Nils Frevert. Der Hamburger hatte seinen ersten Plattenvertrag mit 19 Jahren. Die erste wichtige Band hieß Nationalgalerie. Dann Ende der 90er beginnt er, Soloplatten rauszubringen. Und dann fängt er an, ganz feine Songs zu schreiben. Allerdings auch vorbei an Moden und Märkten, das macht es Nils Frevert lange nicht leicht, aber inzwischen hat es sich rumgesprochen, wenn eine neue Platte von Nils Frevert da ist, dann reinhören. Also, hören wir rein in Pseudopoesie und sprechen dann mit ihm.
Du kannst dich drehen, du kannst dich schütteln, die ganze Welt auf den Kopf stellen. Nie erfahren, wie eine Flocke schmeckt im Innern deines Schneekugelwirbels. Alles, was du da draußen baust, passt auf ein Innern tätowiert. Wohnungsschlüssel, Telefon, Schalter vom ausgestellten Herd. Nimm mich mit, Pseudopoet, auf die Reise blinder Passagier aus dem Schrank. Mit den Trophäen und sentimentales Souvenir, so flatterhaft wie Flatterband. Achterbahnromanze in einem tristen Heile-Welt-Roman. Pseudopoet, Pseudopoet.
Das hier ein Ausschnitt aus dem Song Pseudopoesie von dem Album Pseudopoesie, der neuen Platte von Nils Frevert. Und vor der Sendung, da habe ich mit ihm gesprochen. Hallo Nils Frevert, hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Ja, so Pseudopoesie, so haben Sie die Platte genannt, aber da stellen Sie doch Ihr Licht unter den Scheffel. Das ist doch ganz tolle Poesie, eine tolle, unverbrauchte Sprache, die Sie finden in Ihren Songs. Warum dieser Name?
Ich wusste, dass ich dafür Ärger kriegen würde. Ich finde, das hat schon für sich einfach eine, da ist schon irgendwie eine Pointe mit drin. Ich finde, das ist ein Wort, das klingt nicht nur gut, das sieht auch noch geschrieben richtig gut aus. Und für mich schimmert da auch so ganz wenig Kitsch hindurch. Und ich mag Kitsch, wenn er gut gemacht ist.
Wie ist es denn, wenn Sie Songtexte schreiben? Ringen Sie da um die Worte oder kommt Ihnen das auch mal ganz leicht?
Also, der Trick ist natürlich, dass einem die Sachen zufliegen, ne? Das so kleine Vöglein, und die sammelt man dann ein, aber es ist auch zäh, gebe ich zu. Also es ist auch mit der einen oder anderen Nachtschicht verbunden. Ich sammel und dann geht's darum, irgendwie die Teile zusammenzufügen.
Kitsch haben Sie gerade schon gesagt und dass Sie auch den Kitsch nicht scheuen. Dabei gibt es ja ganz viele Musikerinnen, Musiker, die sagen, nee, es gibt für mich ganz kleine Kitschgrenze, das will ich nicht überschreiten. Sie sagen, ach, warum nicht ein bisschen Kitsch? Was ist denn guter Kitsch?
Ich sag's mal so, der liebe verstorbene Kollege Falco wurde mal in einem Interview gefragt, wann ist etwas Schlager? Und dann sagte er, ja, Schlager ist, wenn es sich anbiedert. Und Kitsch heißt noch nicht anbiedern.
Ein Song heißt ja Fremd in der Welt und darin singen Sie, ich singe in einem Käfig, den der Algorithmus nicht greift. Wie ist das denn zu verstehen? Haben Sie das Gefühl, dass da vielleicht für Sie und Ihre Musik zu wenig Platz ist in der, ja, hässliches Wort, Streaming-Ökonomie?
Ach, ich will jetzt gar nicht erst anfangen oder mir in den Verdacht geraten, kulturpessimistische Gedanken zu haben. Aber ich gebe es ja zu, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. So ein Lied wie Fremd in der Welt, da muss man auch dazu sagen, das ist das tanzbarste Lied vom ganzen Album. Also das ist auch wichtig. Also nicht, dass ich da nun mich selber bemitleide, sondern das ist ein moderner, tanzbarer Song. Der Algorithmus, ja, der findet mich halt nicht so gut, weil ich das, was ich mache, ist jetzt, da gibt es nicht so viele von. Also ich bin da relativ eigenständig unterwegs und da hat der Algorithmus manchmal seine Schwierigkeiten, mich zu finden. Aber es hat, ja, hat seine Vor- und Nachteile.
Sie haben ja was Neues gemacht. Sie haben ja mit Tim Tautora zusammengearbeitet dieses Mal. Und das finde ich ganz spannend, denn Tim Tautora, dieser Produzent und Songwriter, der ist im Moment sehr umtriebig. Der hat ja zum Beispiel mit Annette Louisan zusammengearbeitet, mit Better Off, mit Tristan Brusch am neuen Album gearbeitet und eben auch mit Ihnen. Weshalb haben Sie sich für Tim Tautora als Produzenten entschieden?
Genau deswegen. Er wurde mir empfohlen. Er wurde mir empfohlen. Ich kannte den Namen noch nicht. Und ich muss sagen, dafür, dass er noch so jung ist, hat er schon ganz schön viele Platten gemacht. Ich habe ihn dann treffen dürfen. Und ich sah, aha, was, Betteroff, Provinz. da verstehe ich. Verstehe, warum die Erfolg haben. Ich verstehe es bei manchen Acts nicht, bei denen verstehe ich es. Und ja, da hat mir Tim Totterat erstmal ein, zwei Lieder von mir vorgesungen. Das heißt, er kannte also auch meine Diskografie und dann hat er mir noch was von Annettes neuem Album vorgespielt und da hatte er mich dann endgültig, weil das war das Beste, was ich von Annette bisher gehört habe. Richtig schönes Chanson-Album, das sie da gemacht hat. Und das ist ein junger, moderner Produzent, der arbeitet zügig, der ist entscheidungsfreudig, der ist sehr mutig und da dachte ich, ja, das tut meiner Sache bestimmt auch gut.
Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus mit Tim Totterat? Also Annette Louisanne hat uns letztens erzählt, die saßen ganz lange im Café und dann hatte mal der eine Idee oder die andere Idee und dann sind sie schnell hoch, haben das irgendwie versucht in Musik umzuwandeln. Wie war das bei Ihnen? Auch eher so im Café quatschen oder im Studio dann halt an den Songs dann, weiß nicht, Ideen entwickeln, Songs schreiben?
Also tatsächlich habe ich mir große Mühe gegeben mit den Demos, ne? Also vorab mit den Songskizzen und die haben wir dann haben wir die Demos angehört und dann von Demo nächste Stufe erklommen, ne, Vorproduktion und dann zu das fertig hatten die Band eingeladen, wie man das so macht halt. Bloß eben zügig. Ich weiß, Tim Totterat und Annette Louisanne, die haben zusammen geschrieben, aber das war bei mir jetzt eher weniger der Fall, weil ich einfach schon mit relativ fertigen Songs auch angekommen bin.
Ah, interessant, weil zum Beispiel bei dem Song Pseudopoesie, da ist ja auch Tim Totterat als Co-Autor erwähnt zumindest.
Auf jeden Fall, bei einigen Songs ist er mit dabei. Das heißt, natürlich nehmen wir noch kleine Änderungen vor und fügen vielleicht nochmal einen extra Teil hinzu. Aber ich meine, das Gerüst steht und der Text steht schon mal. Und ich muss meine Teilchen zusammen haben. Wenn der Startschuss im Studio fällt, dann muss ich meine Teile zusammen haben. Und sonst komme ich in Teufelsküche.
Es ist wieder tolle Musik entstanden. Und was ich auch interessant finde, auf dem letzten Album schon auf Putzlicht, da gab es ja schon eine Liebeserklärung an die Musik. Immer noch die Musik, so hieß der Song da. Und jetzt gibt es einen Song, der heißt Rachmaninow. Da geht es dann ja um das Klavierkonzert Nummer 3 in D-Moll. Wenn ich das mir richtig zusammengereimt habe, Sie singen da, dass Ihnen das Herz schwer wird, wenn Sie die Musik hören. Was verbinden Sie mit diesem Klavierkonzert? Ich hätte Sie da gar nicht so verortet.
Doch, ich höre auch klassische Musik und in dem Fall am liebsten russische Komponistinnen und Komponisten. Ich hatte den Song schon angefangen, der Protagonist fährt nachts mit dem Auto und das Klavierkonzert läuft und ihm wird das Herz schwer. Dann kamen die Ereignisse in der Ukraine und da hat das nochmal eine neue Fahrt aufgenommen sozusagen. Ich habe das dann auch so zu Ende geschrieben, den Song, weil ja, mir geht die russische Kultur einfach nah. Ich kann da unheimlich viel mit anfangen. Meine Lieblingsschriftsteller, meine Lieblingskomponisten, die kommen von da. Oder mein absoluter Lieblingsschriftsteller ist aus der Ukraine. Deswegen geht mir dieser Krieg umso mehr unter die Haut, an die Nieren und umso schrecklicher finde ich es.
Das letzte Album, Putzlicht, das hat die Geschichte erzählt einer persönlichen Krise. Und jetzt hatte ich den Eindruck, es geht viel ums Rausgehen, um Aufbruch, darum auch die Möglichkeiten der Nacht auszunutzen. Und ich dachte, na, vielleicht ist das so eine Reaktion auf die Corona-Zeit, ohne dass Sie dieses böse C-Wort in den Mund nehmen. Kann das sein?
Also ich wollte das auf jeden Fall nicht thematisieren. Es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Klappern von Geschirr. Der spielt auch in der C-Zeit. Ansonsten, hier geht's wirklich darum, ja, also es ist eher so ein schnippisches Ich bin wieder da. Und ansonsten, ich hätte gesagt, wenn es so einen Tenor gibt in einem Album, vielleicht bin ich hier richtig, wo gehöre ich hin? Ne? Also wo werde ich auch eingeordnet mit meiner Musik, mit der Kunst? Wo ist mein Platz? Ja, bin ich hier eigentlich richtig?
Ja, Sie gehen ja auch zurück in der Zeit. Also gucken auf Ihre Jugend, tanzen im Jugendzentrum, sich betrinken in Kneipen, nichts zu melden haben, aber trotzdem dabei sein wollen. Jetzt sind Sie so Mitte 50 und einerseits ist dieses Leben mit der Musik, das Sie dann auch eingeschlagen haben, sehr verführerisch und aufregend, gerade wenn man ein Jugendlicher ist. Andererseits natürlich auch nicht leicht. Also man arbeitet in der Nacht und man muss gucken, wie kommt jetzt wieder Kohle rein, weil das kommt nicht mal einfach so, dieses Geld mit der Post. Sie haben gesagt, ja, bin ich hier richtig? Wie blicken Sie auf diesen Weg, den Sie eingeschlagen haben mit der Musik?
Ich sehe da zwei Phasen. Die eine war, da war ich jung und das waren die 90er Jahre und ich war ein bisschen sehr früh dran. Ich habe schon sehr früh meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben und war da mit deutschsprachiger Rockmusik im weitesten Sinne, zeitgemäßer Rockmusik, und habe mich da so ein bisschen abgearbeitet. Und dann habe ich aber so mit 30 nochmal neu angefangen. Und ich habe so das Gefühl, da bin ich irgendwie erwachsen geworden. Da habe ich auch aufgehört, mich so an den Vorbildern zu orientieren oder so klingen zu wollen wie, weil das habe ich sowieso nicht hingekriegt. Und dann habe ich mich davon befreit, als ich 30 war, und habe auch so eine neue Form von Texten für mich entwickelt. Und seitdem macht mir das einfach noch viel mehr Freude als vorher. Und deswegen, seitdem denke ich, naja, jetzt kann ich es irgendwie ganz gut. Warum soll ich jetzt damit aufhören?
War das dieser Zeitpunkt Ende Nationalgalerie, Anfang Nils Frevert Solowerk?
Genau, das gab also noch, mein erstes Soloalbum war auch noch in den 90ern, 1997, oh weh, das ist lange her. Und dann gab es eine etwas längere Pause, da bin ich auch Vater geworden, und da habe ich mich halt auch gefragt, na, was mache ich noch weiter mit der Musik? Und dann habe ich aber irgendwie für mich einen Weg gefunden und habe eigentlich nochmal bei Null angefangen.
Bin ich hier richtig, haben Sie gerade gesagt, dazu gehört ja auch die Frage, wo will ich hin? Wo wollen Sie hin,
Nils? Naja, also erstmal möchte ich weiter Platten machen, aber na klar, es ist so, wissen Sie, früher war ich immer zu jung, ne? War ich immer zu früh dran, da wurde immer gesagt, ach Mensch, hier, das weiß ich noch, in den 90ern hieß es, aha, ihr habt hier eine neue Single auf Deutsch, aber wir spielen nur einmal in der Stunde ein deutschsprachiges Lied, da kommt erstmal Herbert und dann kommt Westernhagen und dann vielleicht noch Kunze und ihr stellt euch bitte mal ganz hinten an. Die Sache hat sich gedreht. Allerdings lege ich Wert darauf, auch von außen so wahrgenommen zu werden, dass ich eben auch mich auch immer weiterentwickelt habe und mich nie ausgeruht habe. Worauf auch? Auf welchen Lorbeeren hätte ich mich ausruhen sollen? Und das war für mich auch immer eine Herausforderung, mich weiterzuentwickeln, auch im Gesang, auch im Songwriting. Und dass ich großen Wert darauf lege, auch mit Mitte 50, es wird ja in jedem Interview, fällt die Zahl, lege ich trotzdem großen Wert darauf, auch noch relevantes Zeug zu machen und nicht irgendein Geschäftsmodell hier zu wiederholen, was mal gut funktioniert hat, und seitdem klingt jede Platte gleich. Also ich bin weiterhin auf der Suche und fühle mich da ehrlich gesagt jünger denn je.
Nils Frevert, das neue Album heißt Pseudopoesie, erscheint am 24.03. Nils Frevert, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Ich danke.